Und so geht es also los, die Big Show 655 mit Fußball, auch in dieser Woche dabei. Ich freue mich sehr. Von der Zone, Andreas Renner. Servus, Andreas.
Hallo.
Und in der letzten Woche aufgrund eines, ja, wie soll ich sagen, ich habe es einfach nicht gut organisiert. Ich habe es verschlampt und deshalb, ich freue mich umso mehr, dass Janis Klimburg uns nicht gram ist vom Kicker, sondern diese Woche dabei ist. Servus, Janis.
Natürlich nicht. Grüßt euch, hi.
Wir müssen, glaube ich, Janis, entschuldige bitte, wir müssen mit Andreas Renner beginnen. Der Friedhelm Funkel von Sportradio 360. Immer wenn es brennt, ist Andreas da. Und Andreas, der erste FC Kaiserslautern, dem du Gerüchten nach zumindest kritisch, freundlich kritisch verbunden bist, hat es ins Pokalfinale geschafft, wird dort gegen Leverkusen spielen. Was wird das mit diesem Verein machen? Ich erinnere mich noch vor Jahren, als du uns hier erzählt hast, naja, man überschätzt sich gerne am Bökelberg, nein, nicht am Bökelberg, am Betzenberg selbstredend. Was dieser Einzug ins Pokalfinale einfach mitnehmen und genießen, oder ist es mehr? Wie hat es dich emotional abgeholt, Andreas?
Also, ich fange jetzt mal mit dem ersten Teil mit dem letzten Teil der Frage an, emotional abgeholt. Ja, also es freut mich natürlich, dass Sie diesen Schritt geschafft haben. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, das Spiel selber hat einen emotional vielleicht nicht so arg abgeholt. Die erste Halbzeit war doch irgendwie sehr meditativ. Aber ja, für den ersten FC Kaiserslautern ist das enorm wichtig und sind wir jetzt mal ganz pragmatisch, vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, weil dadurch natürlich ein Haufen Geld in die Kasse gespült wird, was sie dringend gebrauchen können. Aber es ist halt auch eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, weil der FCK spielt im Pokalfinale, das steht fest. Vielleicht muss er aber auch in die Abstiegsrelegation zur dritten Liga. Und diese beiden Spiele würden rund um das Pokalfinale platziert werden. Wo man dann sieht, wie prekär die Situation in Kaiserslautern schon ist. Friedhelm Funkel ist gekommen, der hat die Mannschaft stabiler gemacht, defensiver. Und die Ergebnisse in der Liga und die Leistungen der Liga waren auch zuletzt etwas besser. Aber das ist noch ein ganz langer Weg. Und ja, wenn sie die Abstiegsrelegation vermeiden und dann im Pokalfinale stehen, das wäre natürlich eine Riesensache. Jetzt müssen wir uns aber auch nicht allzu lange darüber unterhalten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dieses Finale gewinnen, doch extrem gering ist. Aber natürlich, Kaiserslautern, Riesen-Euphorie. Wir hatten 16.000 Zuschauer in Saarbrücken im Ludwigspark und beim Public Viewing am Betzenberg mehr als das. Das zeigt halt, die ganze Region ist natürlich fanatisch hier hinter dem FCK. Ja, und das bedeutet aber natürlich auch, dass die Erwartungen dann gleich wieder sehr hoch gehen. Insofern ist immer so ein bisschen ein vergiftetes Geschenk, wenn man zu schnell zu erfolgreich wird und dann auf einmal an Erwartungen gemessen werden, die einfach nicht realistisch sind.
Na, Janis, man denkt sich immer, der Pokal und diese eigenen Gesetze. Und wenn man sich dann gestern dieses Spiel angeschaut hat, Leverkusen gegen Düsseldorf, da war es mit diesen Gesetzen nicht weit her, weil Leverkusen, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, Janis, ich habe dann doch einiges gesehen, aber das ist einfach so befreit, wie die auch gespielt haben. Natürlich sind sie eine bessere Mannschaft als Düsseldorf, Leverkusen, ja, jo, na, nett, wenn sie Tabellenführer der Bundesliga sind. Aber ich fürchte, dass diese eigenen Gesetze im Berlin-Olympiastadion dann nicht greifen werden. Oder kannst du den Anhängern des ersten FC Kaiserslautern in irgendeiner historischen Perspektive vielleicht Hoffnung machen?
Würde ich gerne, aber es ist, glaube ich, schwierig. Gestern habe ich ehrlicherweise nach dem 2-0 dann ausgemacht, weil ich wusste, das Ding ist durch. Leverkusen hat so gut aufgespielt schon wieder, obwohl es ja Düsseldorf auch nicht schlecht gemacht hat. Sie sind ja offensiv zu Werke gegangen, haben was versucht, hatten ja in den ersten 10 Minuten auch zwei ganz gute Abschlüsse. Aber Leverkusen ist dann eben auch einfach zu eiskalt vor dem Tor und sie spielen es dann im Endeffekt auch viel zu gut aus. Also ich glaube, da wird für Kaiserslautern im Pokalfinale leider nichts zu holen sein.
Ich glaube, worüber man tatsächlich mal reden kann, um den Unterschied im Ansatz zwischen Düsseldorf und Kaiserslautern zu erklären. Janis hat ja gerade schon gesagt, Düsseldorf hat ein bisschen was nach vorne gemacht. Sie haben vor allen Dingen versucht, offensiv zu pressen. Und das hätte wahrscheinlich gegen relativ viele Mannschaften in Deutschland ziemlich gut geklappt. Aber das 2-0 ist gerade das perfekte Beispiel dafür, wie Leverkusen am eigenen Strafraum anfängt zu spielen. Düsseldorf geht drauf, will pressen, will den Ball zurückerobern und sie kommen relativ nah, aber Leverkusen spielt dann halt zwei schnelle Pässe und dann auf einmal, weil alle aufgerückt sind, ist das komplette Mittelfeld frei und dann ist der Weg zum Tor halt eigentlich, ist der Weg zum Tor dann auch klar für Bayer Leverkusen und dann machen sie aus 2-0. Und das zeigt halt so ein bisschen den Ansatz von Daniel Thun, der ist mutig gewesen, aber mutig ist halt nicht immer klug. Und die sind so ein bisschen ins offene Messer gerannt und dann war nach einer halben Stunde alles vorbei. Jetzt wird Kaiserslautern ganz sicher den anderen Ansatz wählen, weil Friedhelm Funkel ist, wenn es 7 verschiedene Optionen gibt, wählt Friedhelm Funkel zuverlässig immer die konservativste. Und Friedhelm Funkel wird so defensiv wie möglich spielen gegen Bayer Leverkusen. Das ist eine Prognose aufgrund der Historie des Trainers. Und Leverkusen wird halt eine andere Aufgabe haben. Die werden einen Gegner haben, der einen tiefen Block aufstellt und den müssen sie kaputt spielen. Und das können sie. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Lautern in den ersten 30 Minuten 3 Gegentore kassiert, ist dadurch vermutlich etwas geringer. Und es ist halt schlicht und einfach eine andere Aufgabe für Bayer Leverkusen, aber eine Aufgabe, der sie bis jetzt in jedem Spiel dieser Saison gewachsen waren. Deswegen, ja, das ist halt der Punkt. Deswegen ist die Hoffnung für Kaiserslautern nicht so groß.
Ja, hundertprozentige Zustimmung, was du gesagt hast. Also ich glaube, Kaiserslautern kann nur für eine Überraschung sorgen, wenn sie eben, wie man so schön sagt, den Bus parken und dann vielleicht mit ein bisschen Glück bei einer Standardsituation oder vielleicht dann doch beim Konter. Ich glaube, je länger das Spiel geht, desto höher wird dann auch Leverkusen stehen, auch mit der letzten Reihe. Und dann wird Kaiserslautern dann vielleicht auch seine Räume bekommen. Aber ja, es hängt dann eben davon ab, wie lang Kaiserslautern dann eben standhalten kann.
Jetzt haben wir in Leverkusen, Janis, ja die Situation, dass Xabi Alonso, wie es glaube ich dann doch Je näher es zu der Verkündung dieser Entscheidung gegangen ist, haben, glaube ich, doch mehr Leute gedacht, dass Xabi Alonso bleiben wird als vielleicht ein paar Wochen davor. Und dann habe ich aber irgendwie auf Twitter so gelesen, na, jetzt feiern wir schon, dass jemand seinen Vertrag erfüllt. Muss man das feiern, dass Xabi Alonso in Leverkusen bleibt? Und also die Meisterschaft, davon darf man, glaube ich, ausgehen mit 13 Punkten Vorsprung. Da müsste jetzt schon, ja, es ist ja fast rechnerisch, schon fast unmöglich, dass Leverkusen das nicht gewinnt. Und Pokal sind sie auch ganz klarer Favorit. Muss man das feiern, dass Xabi Alonso eben nicht nach München und nicht nach Liverpool und eben auch noch nicht zu Real Madrid geht?
Ich glaube, auf der einen Seite sollte man das feiern, ja, weil das ja auch dann ein bisschen für die Bundesliga spricht, dass er sagt, er möchte noch in Leverkusen bleiben, wenn wir jetzt mal Bayern dann ausgrenzen. Ich meine dann, dass er nicht zu Liverpool oder Real geht. Aber man sollte es nicht feiern, dass er jetzt seinen Vertrag erfüllt. Ich weiß, es ist nicht mehr so Usus, aber sollte es eigentlich sein, meiner Meinung nach. Aber ja, es ist gut für die Bundesliga, es ist gut für Leverkusen natürlich und meiner Meinung nach auch perfekt für Xabi Alonso, weil ich glaube, der Schritt wäre dann jetzt noch zu früh gewesen, zu Liverpool oder Real zu wechseln. Zumal Leverkusen wird Meister, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und mit Leverkusen dann nochmal in der Champions League zu spielen und den Titel vielleicht auch sogar dann zu verteidigen, das traue ich ihnen dann auch zu, wenn sie wieder so clevere Transfers tätigen wie in diesem Jahr. Und ja, daher freue ich mich, dass wir mal die Saison einen anderen Meister haben und nächste Saison auch Leverkusen dann Bayern wieder herausfordern wird.
Ich glaube, was man schon dazu sagen muss, ist, selbst wenn wir das gut finden und es auch richtig finden, dass er seinen Vertrag erfüllt, die Wahrheit ist ja, auf der anderen Seite, die Vereine erfüllen ja auch oft die Verträge der Trainer nicht, wenn es mal 3 Spiele lang nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Das ist ja die andere Seite der Wahrheit. Und Xabi Alonso hat jetzt halt eine Chance. Und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, Bayern, Liverpool und Real Madrid ist ungefähr das Größte, was du auf dieser Welt erreichen kannst als Trainer. Und die Chance kommt vielleicht nicht wieder. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass der Reiz mit Leverkusen, was erreicht zu haben und da jetzt dran anzuknüpfen in der Champions League und sich da mit den Allerbesten zu messen und vielleicht dann auch noch ein Jahr weitere Entwicklung zu nehmen, das ist, glaube ich, eine grundsätzlich gute Entscheidung von Xabi Alonso. Und ich bin auch von diesem Trainer so überzeugt, dass ich denke, er wird mehrere Chancen bekommen, Vereine dieser Größenordnung zu trainieren. Aber ich weiß halt von Podcasts aus England oder über den spanischen Fußball, dass man da dann schon so ein bisschen konsterniert war, weil niemand damit gerechnet hat, dass der ernsthaft da bleibt. Ja? Also das ist halt nicht die Norm und er ist halt ein bisschen außerhalb der Norm, aber das macht ihn dann wahrscheinlich auch besonders.
Gut, aber man muss natürlich sagen, die Vakanz bei Real ist ja noch nicht gegeben, weil Carlo Ancelotti dort noch Coach ist. In Liverpool wahrscheinlich schwierig. Jeder Trainer wird es jetzt schwierig haben, egal wer da kommt, nach Jürgen Klopp. Und bei Bayern, weiß ich gar nicht. Ich habe am Samstagabend, Janis, obwohl ich in Miami war, ich habe da mir 1,5 Stunden rausgeschnitten und habe mir das angeschaut und ich war fast konsterniert, wie leblos und teilweise auch hilflos die Bayern da gewirkt haben gegen Dortmund, die jetzt auch nicht überragend waren, aber halt sehr effizient. Also für mich ist Leverkusen ja fast, was das Sportliche angeht, im Moment echt die bessere Option als der FC Bayern München. Ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, Janis.
Nee, absolut. Ich habe leider das Spiel nicht ganz sehen können, weil ich aus dem Rückweg von Frankfurt war.
Und, oh ja, ein berauschendes 0:0 da sprechen wir dann gleich.
Genau, da brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, das lohnt sich nicht. Um zu der Frage zurückzukommen, absolut. Also was ich dann gesehen habe und gehört habe, ich habe nur das Interview von Kimmich danach gehört. Ich glaube, er hatte die Worte blutleer benutzt. So hat sich zumindest bei den Höhepunkten, hat es so den Anschein gemacht, als wäre es so gewesen. Aktuell ist Leverkusen die bessere Variante. Natürlich, die spielen klasse Fußball, lassen den Ball laufen. Die finden immer wieder Lücken, auch gegen tiefstehende Gegner. Das ist das, was Bayern zum Beispiel eben nicht hingekriegt hat. Und daher ist die Entscheidung, wie ich schon gesagt habe, absolut richtig, bei Leverkusen zu bleiben. Warum denn nicht?
Aber ich glaube, wir erwarten halt auch alle aus der historischen Perspektive gesehen, dass das Imperium zurückschlagen wird. Das Imperium schlägt normalerweise damit zurück, dem Gegner die besten Leute abspenstig zu machen. Beim Trainer hat es jetzt nicht geklappt. Aber Bayer Leverkusen hat natürlich eine Menge interessante Spieler für andere Vereine. Und ich glaube, Xabi Alonsos Verbleib wird tatsächlich die Chancen erhöhen, dass einige von denen, die auch von woanders Angebote bekommen, bleiben werden. Aber dass da die Dominanz des FC Bayern auf Dauer gebrochen ist, also so weit würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen.
Ja, würde ich auch nicht, aber ganz ehrlich.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber wenn Florian Wirtz nach München geht, dann fange ich zu weinen an und werden wir ein bisschen länger weinen, weil das wäre sehr, sehr traurig. Und ansonsten weiß ich nicht, wen sie abspenstig machen könnten, die Bayern, aber ich glaube schon, dass da vieles im Argen liegt. Und das hat nicht nur mit Thomas Tuchel zu tun, vielleicht auch, aber es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Wir sprechen dann gleich.
Aber lass mich, ich würde ganz gerne zu dem Thema Janis ist ja auch vom Kicker. Ich würde ganz gerne zu dem Thema FC Bayern und Thomas Tuchel ganz kurz eine Passage vorlesen vom Montag aus dem Kicker von Georg Holzner, der über den FC Bayern und die Trainersuche geschrieben hat. Ich würde das gerne jetzt mal so rezitieren, wie es da steht. Bitte, ja?
Ja, gerne.
Die handelnden Personen beim FC Bayern haben inzwischen erkannt, dass Tuchel in seinem Vorhaben, nämlich den Umbruch der Mannschaft voranzutreiben, grundsätzlich nicht Unrecht hatte. Alte Seilschaften wurden aufgelöst, über Jahre hinweg in Watte gebettete Profis mit der Realität konfrontiert. Die wahren Probleme des Clubs hat Tuchel schonungslos angesprochen und den Machern vor Auge geführt. Davon wird der Verein auch nach 3 Jahren der Misswirtschaft und persönlicher Eitelkeiten auf Sicht gewiss profitieren. Schließlich schätzen viele Spieler den von Tuchel verfolgten Denkansatz, ebenso ihn als Coach fachlich und wegen seiner Direktheit. Der Großteil der Mannschaft weiß auch, dass das voraussichtliche Verpassen der Meisterschaft wenig überraschend daherkommt, da das von Tuchel übernommene Konstrukt extrem fragil und nicht binnen eines Jahres zu glätten war.
Naja, aber der Tuchel ist leichter auszutauschen als, Kahn und Salihamidzic haben sie ausgetauscht, aber.
Aber wir haben doch jetzt gerade gehört, dass der FC Bayern verstanden hat, dass sie wichtige Teile der Mannschaft umbauen müssen und der Mann, der ihnen erklärt hat, dass das ihr Problem ist, von dem haben sie sich schon entschlossen, sich zu trennen. Das, ja, also ich meine, ich finde das sehr interessant. Ich teile diese Beurteilung auch, aber was sagt denn Janis dazu?
So sehr bin ich ja nicht im Thema, aber von außen kann ich sagen, dass denke ich, Tuchel, also alleine, wenn man ja auf seine Erfolge guckt, ist er mit Sicherheit kein schlechter Trainer. Also wenn man da die Champions League gewinnt, Meister wird und sowas alles, dann bist du, glaube ich, ein vernünftiger Trainer. Aber ich glaube eher, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass er eben mit seinem Charakter dann aneckt. Und ja, wie ihr beide schon gesagt habt, die erste Option ist es immer, den Trainer rauszuhauen, weil es leichter ist, als jetzt vielleicht 10 Spieler rauszufeuern. Und ich glaube, deswegen wird man das beim FC Bayern dann so gemacht haben oder so entschieden haben und hofft eben, dass mit einem neuen Trainer und vermutlich, das wird ja auch so kommen, mit einigen neuen Spielern und einigen Abgängen, dass man da das Ruder wieder umdrehen kann.
Ich habe halt eher den Verdacht, dass das Problem von Thomas Tuchel war, dass er diese unangenehmen Wahrheiten als Erster ausgesprochen hat und das ist immer gefährlich. Wenn dir jemand als Erster was sagt, was du nicht hören willst, dann ist der schuld. Wenn dann hinterher noch drei andere kommen und ich vermute mal, Max Eberl wäre einer, der jetzt inzwischen auch bei Bayern ist, der vielleicht ins gleiche Horn geblasen hat, dann setzt die Realität vielleicht langsam ein. Und aus meiner Sicht ist es halt nicht zwangsläufig nötig, den Trainer zu feuern, wenn man weiß, dass man letztes Jahr schon gegnerische Mithilfe gebraucht hat, um die Meisterschaft zu holen und dass in der Mannschaft seit Jahren vieles im Argen liegt, was man angehen muss. Und wenn man einen hat, der das klar benennen kann und die Probleme klar benennen kann, also ich würde halt sagen, den schicke ich nicht weg, aber gut.
Nein. Nee, absolut. Und ich glaube, Georg hat es ja auch passend geschrieben, also mit seiner direkten Art, das ist wohl so, der spricht die Sachen eben einfach unverblümt direkt an. Das mögen dann ja manche Verantwortliche auch vielleicht nicht oder anscheinend nicht. Und das ist dann eben oftmals das Problem, dass wenn man zu ehrlich ist, ja, dass man da ins Hintertreffen gerät.
Tja, also diese alten Seilschaften, die sind ja immer noch da, mit Kimmich und mit Goretzka, mit Thomas Müller, der sicherlich einen guten Draht hat, vermutlich zu manchen Journalisten, die dann, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass der gute Draht da ist, aber wir sind alle gespannt, wer Bayern-Trainer werden wird. Wir kommen gleich zu Union Berlin, aber Andreas, du hast dir das Spiel zwischen Arsenal und zwischen Manchester City, ein berauschendes 0-0, nicht ganz auf dem Niveau von Frankfurt gegen Union, aber ähnlich, hast du dir sehr genau angeschaut. Und die Bayern dürfen ja am Dienstag schon in London gegen Arsenal zum ersten Spiel des Viertelfinals-Hinspiels antreten. Jetzt hat Arsenal gegen Man City extrem defensiv gespielt, nach allem, was ich mitbekommen habe. Wie hat sich denn verglichen mit diesen Duellen, die vor meinetwegen 10 Jahren in der Champions League, die immer die Bayern gewonnen haben, wie hat sich denn die Waage zugunsten von Arsenal, wenn überhaupt, ein kleines bisschen verändert?
Also wie sehr sich das Kräfteverhältnis verändert hat, das wird man sehen. Ich glaube, was man als allererstes mal machen muss, wenn wir von Arsenal heute reden und man hat noch die Arsène Wenger-Mannschaften im Hinterkopf mit One-Touch-Football und ganz viel Offensive und viel Zauber im gegnerischen Strafraum und dafür aber hinten offen wie ein Scheunentor und immer für ein Konter für ein Gegentor nach Konter gut. Das muss man komplett aus dem Gedächtnis streichen. Diese Mannschaft ist total anders. Arsenal hat derzeit mit Abstand die beste Abwehr der Premier League. Nur um es mal zu illustrieren, gegen Manchester City, das war jetzt ihr drittes Spiel, inklusive Supercup vor Saisonbeginn. Und Manchester City hat in diesen drei Spielen kein Tor geschossen. Das illustriert ein bisschen, was die Basis von diesem Team ist. Der Trainer Mikel Arteta ist ja jetzt, ich glaube, im 5. Jahr da und er hat sie übernommen, so ähnlich wie Jürgen Klopp damals, außerhalb der Europapokalränge. Die haben sich dann von Platz 8 auf Platz 5 verbessert, Champions League knapp verpasst. Dann letzte Saison sind sie Zweiter geworden, haben bis kurz vor Schluss noch die Chance gehabt, Meister zu werden. Und jetzt sind sie wieder oben mit dabei und haben das konsolidiert. Und die ganze Zeit hat Arteta immer wieder die Spielweise der Mannschaft angepasst auf das, was er hat. Und dann aber Schritt für Schritt auf dem Transfermarkt ein Team gebaut, das er ins Rennen schicken will. Und die sind tatsächlich von der grundsätzlichen Herangehensweise nicht so arg weit weg von Manchester City, was nicht verwundert, weil Arteta ja Assistent von Pep Guardiola war für ein paar Jahre, bevor er zurück zu Arsenal gegangen ist. Und das ist eine Mannschaft, die sehr physisch ist. Das ist der große Gegensatz zu zumindest den letzten Wenger-Jahren in der Defensive, haben die jede Menge Power und Größe. Sie sind extrem gut nach Standardsituationen, die beste Mannschaft der Premier League nach Standardsituationen, aber sie haben auch das spielerische Element und sind in der Lage, defensiv orientierte Mannschaften auseinanderzuspielen, die Schwächeren in der Liga. Gegen Manchester City haben sie sich für einen anderen Ansatz entschieden. Sie haben sich entschieden zu verteidigen und ja, wohl wissend, dass Manchester City in dem Bereich, nämlich im Ballbesitz, immer noch ein bisschen besser ist als sie. Aber halt nicht gut genug, um diesen Abwehrriegel zu knacken. Manchester City hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, 75% oder mehr Ballbesitz gehabt. Ganz viel davon in der Arsenal-Hälfte, aber nur 4 Ballberührungen im Strafraum. Also die waren da in der Lage, einen Riegel aufzubauen. Und das ist halt das, worauf man sich einstellen muss. Es wird halt eine komplett andere Arsenal-Mannschaft sein, als das, was man kennt.
Trotzdem freuen wir uns drauf auf den Dienstag. Andreas Renner und Janis Klimbo, in einer kurzen Pause sprechen wir über auch, Moment, Union. Die besten aller Tage.